ARD Sounds. MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Hallo und herzlich willkommen bei MDR Kultur auf der Leipziger Buchmesse. Ich bin Bastian Wirzjoch und wir sprechen über den Thriller Marnitz Seifenblasen. Ein True Crime Roman nach einer wahren Begebenheit, erschienen bei Conquisitio Veritatis. Und dafür bitte ich Sie nun herzlich zu begrüßen, den Autor dieses Werkes, Falko Bartl. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ein kurzes Wort zu diesem Autor. Falko Bartl ist 1966 in Karl-Marx-Stadt geboren. Er ist aufgewachsen und zur Schule gegangen in Schwarzenberg im Erzgebirge. Bis 1990 war er 6 Jahre lang Berufssoldat. Er hat dann Jura studiert an der FU Berlin und war von 1996 bis 2011 als Rechtsanwalt tätig, vor allem als Strafverteidiger, und verteidigt hat er wiederum vor allem Mörderinnen und Mörder. Das wird noch sehr, sehr wichtig für diese halbe Stunde werden. Seit 2021 ist Falko Bartl außerdem Justiziar bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt in Neustrelitz. Musiker ist er auch noch und hier vor allem als erfolgreicher Thriller-Autor. Wir wollen schauen auf das Buch, auf den True Crime Thriller Marnitz Seifenblasen nach einer wahren Begebenheit. Falko, alles beginnt mit einem toten Häftling. Wie erfährt die Hauptfigur, Rechtsanwalt Marnitz, von diesem Fall?
Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz zu den Mörderinnen und Mördern, die ich verteidigt habe. Ich habe letztens mal wieder durchgezählt, dass es waren tatsächlich 42 Mörder und 4 Mörderinnen, die ich verteidigt habe, mit insgesamt 78 toten Menschen. Also das ist dann schon ein gewisses profundes Wissen, was man sich da aneignet. In dem Falle ist es so, dass also ein Gefängnisseelsorger, ein katholischer Gefängnisseelsorger, gerufen wird in das Haftkrankenhaus. Dort liegt ein Doppelmörder, der verurteilt worden ist, rechtskräftig, Pankreaskrebs im Endstadium. Und dieser Mensch gesteht jetzt dem Pastor, noch einen dritten Mord begangen zu haben, von dem er mal gehört hat, dass für diesen dritten Mord ein anderer verurteilt wurde und im Gefängnis sitzt.
Sagen wir es gleich dazu. Also alle Fälle, die wir jetzt hier ansprechen, sind alles reale Fälle gewesen von dem Rechtsanwalt Bartl. Das sei dazu gesagt. Okay, kriegt dieser katholische Seelsorger nicht ein Problem, wenn er weiter erzählt, was ihm ein im Sterben liegender Häftling erzählt hat? Angeblich gäbe es da einen Unschuldigen. Kriegt er nicht ein Problem mit dem Beichtgeheimnis?
Also es ist in der Tat ein Fall, den ich selbst verteidigt habe und den ich eben dann in diese Romanform gegossen habe. Da ist nichts Erfundenes. Und mich hat das damals schon sehr überrascht, weil ich bin ein sehr atheistischer Mensch und mir sind die Sakramente der katholischen Kirche fürchterlich egal. Es hat natürlich diesen Pastor in einen tiefen Gewissenskonflikt gestürzt, weil das, was dieser Mensch ihm erzählt hat auf dem Sterbebett, das ist natürlich eine Beichte. Und dieses Beichtgeheimnis ist absolut, es kennt keine Ausnahme. Und das hat diesen Pastor natürlich in einen wahnsinnigen Konflikt gestürzt.
Und du nimmst dir Zeit, das zu diskutieren in deinem Buch, in verschiedenen Gesprächen. Der Pastor ruft erst einen Ausbilder an, der diskutiert mit dir. Wie versucht das denn, das Beichtgeheimnis zu umgehen?
Also er versucht natürlich im kanonischen Recht, so heißt das Recht der katholischen Kirche, irgendein Schlupfloch zu finden, irgendein Loch im Paragraphen, und das gelingt nicht, weil das kanonische Recht ist da wirklich absolut stringent, und ob der tot war oder ob der an Gott glaubte, ob er, man sagt, zum Nachteil des Penitenten darf das nicht gebrochen werden und sagt, welchen Nachteil soll der haben? Der landet sowieso in der Hölle, soll der Teufel da noch eine Schippe drauflegen auf das Fegefeuer? Damit versucht er es, und dann versucht er es natürlich damit, indem er sagt, naja, mein lieber Rechtsanwalt Marnitz, Sie sind doch an das Anwaltsgeheimnis gebunden. Ja? Und also bleibt das doch unter uns. Und Marnitz grinst ihn an und sagt, ja, also das ist schon ein untauglicher Versuch an der Grenze zum Wahndelikt, was Sie hier machen. Es gibt keine Rechtfertigung, aber das bringt diesen Pastor schon dazu, der kann nicht damit leben, zu sagen, okay, ich vertraue jetzt auf die göttliche Gerechtigkeit, weil meine Menschlichkeit, meine Barmherzigkeit verlangt es, herauszukriegen, ob das stimmt, ob da wirklich ein Unschuldiger im Gefängnis sitzt oder ob es sozusagen der letzte makabere Scherz eines Psychopathen ist.
Aber man merkt, dass dir das Freude bereitet, sowas durchzubuchstabieren, durchzudenken, durchzudeklinieren. Du bist kein reiner Action-Autor. Also du hast auch Spaß an solchen rechtsphilosophischen Stunts und Überlegungen.
Ja, die hab ich sehr wohl. Und ich habe mir auch des Öfteren, wenn ich in Plädoyers solche Sachen gebracht habe, dann auch bisweilen von Richtern anhören müssen, das sei jetzt hier kein Ort für Rechtsphilosophie. Aber Recht und Gerechtigkeit ist nichts anderes als Rechtsphilosophie. Und man muss schon immer sich vergegenwärtigen, was macht man denn eigentlich gerade mit dem Recht? Und Marnitz an sich ist ein absoluter Gerechtigkeitsfanatiker. Ja, ich glaube, das bereitet dem, also wir kennen uns noch nicht so lange, Marnitz und ich, okay. Das bereitet dem wirklich körperliche Schmerzen, Ungerechtigkeit. Und so macht er sich dann auf die Suche.
Lass uns mal durch den Fall ein bisschen weitergehen, ohne zu viel zu verraten. Da hört also Marnitz, es soll hier geben ein unschuldiges Opfer, einen Unschuldigen, der im Gefängnis sitzt, einen unschuldigen Mörder, dann muss es ja aber auch ein Opfer geben. Er hat ja kaum Indizien in der heutigen Zeit, als er davon hört. Also bekannt ist, dass der mutmaßliche Mord 1982 stattgefunden haben soll, in Berlin-Weißensee stattgefunden haben soll, in einem Haus, vor dem ein Baugerüst steht. So viel zum Tatort. Und dieser angeblich Unschuldige, der wird beschrieben als Tölpel, als Trottel, als nicht sonderlich schlauer Mensch. Was macht Marnitz damit? Wie wird recherchiert nach dem mutmaßlich unschuldigen Täter und dem Opfer?
Also als erstes begibt sich natürlich der Pastor auf die Suche und versucht herauszubekommen, gab es diesen Mord überhaupt, den dieser Doppelmörder ihm geschildert hat, und gibt es einen, der dafür verurteilt wurde, und sitzt er noch im Gefängnis? Und auf alle drei Fragen findet er eine bejahende Antwort. Und das erzählt er Marnitz. Der Name ist dann auch bekannt, dieses Menschen. Ronny Stange heißt er. Und jetzt ist die erste Schwierigkeit für Marnitz. Er muss an die Akten herankommen. Aber wie kommt er denn an die Akten heran? Dazu braucht er ein Mandat von Ronny Stange. Und das erweist sich als ziemlich schwierig.
Ja. Ich will nicht zu viel verraten, nichts spoilern von dem Roman. Deswegen lass uns mal die Figur Marnitz ein bisschen genauer anschauen. Es gibt mehrere Marnitz-Thriller. Und ich habe gelesen, du bezeichnest ihn als dein literarisches alter Ego.
Naja, das stammt jetzt nicht von mir, sondern das wird, also Marnitz und ich haben überhaupt nichts gemeinsam. Ja.
Beschreib doch mal also den Marnitz. Was ist das für einer?
Marnitz macht Musik. Ja? Marnitz ist Strafverteidiger. Marnitz ist extrovertiert. Marnitz ist, das hat alles überhaupt nichts mit mir zu tun. Ja? Von daher, also alter Ego kommt also überhaupt nicht in Frage. Nein, also das Schönste, was ich in einer Rezension gelesen habe über den ersten Marnitz, da schrieb eine Leserin, dieser Marnitz, das ist ein arrogantes, selbstverliebtes, narzisstisches Arschloch. Aber man wünscht sich nichts sehnlicher, als ihn, wenn es darauf ankommt, an seiner Seite zu haben.
Zwei Strafverteidiger, der eine fiktiv, der andere sitzt neben mir. Was hat denn die Marnitz-Figur, was der Strafverteidiger der neben mir sitzt, nicht hat?
Das ist natürlich immer etwas schwierig, weil es ja alles meine eigenen Fälle sind. Aber Marnitz kann natürlich in einer Form agieren, die man als wahrer Streifverteidiger natürlich nicht kann. Ja? Er schert sich um keinerlei Standesregeln. Ja? Er kann natürlich als Strafverteidiger in diesen Büchern fern jener wirtschaftlichen Zwänge agieren. Ne? Geld spielt da überhaupt keine Rolle. Und er kann sich natürlich Dinge vor Gericht herausnehmen. Also ich hatte vor Gericht sicherlich auch ziemlich die große Klappe. Ja? Aber im Vergleich zu Marnitz bin ich wirklich ein Waisenknabe gewesen. Ja? Also der bringt die Dinge schon ziemlich direkt und ziemlich brachial auf den Punkt in einer Art und Weise, wo man als wahrer Strafverteidiger dann sagt, oh, nee, ganz so krass kann ich es nicht machen.
Noch eine Figur, die Büroleiterin in der Kanzlei Marnitz. Das ist eine sehr strenge Person, die ich so als Spiegel, als Korrektiv wahrnehme, dieser Marnitz-Figur. Die Figur heißt Katerchen. Das klingt erstmal niedlich, aber die ist gar nicht niedlich. Was ist das für eine Figur?
Also hier verschwimmt wirklich dann auch Realität mit Roman. Und das Katerchen ist tatsächlich eine reale Figur. Das Katerchen war meine Büroleiterin. Und viele Anekdoten, die in den drei Marnitz-Büchern beschrieben sind, sind wirklich reale Anekdoten. Ja? Und also vielleicht nur mal, um eine zu erzählen. Ich habe mal jemanden verteidigt. Da gab es einen riesigen Shitstorm. Seite 1 in den Tageszeitungen, Tagesschau, Tagesthemen, ging damit los. Riesige Demonstrationen, weil dieser Mensch durch den BGH, den habe ich verteidigt, freigelassen wurde. Und wir saßen zusammen in einem Hotel und an so einem Handwerkerstammtisch. Und da liefen gerade die Tagesthemen im Fernsehen. Und da ging die Diskussion hoch. Und also ein bestimmtes Körperteil hätten die Handwerksmeister diesem Menschen ganz gern abgeschnitten. Und einer brüllte dann, ja, und dem Anwalt, der den rausgeholt hat, dem sollten Sie den Schwanz gleich mit abschneiden. Und Katerchen beugt sich so zurück, gibt den Blick auf mich frei, haut mir auf die Schulter und sagt, na dann los, der sitzt gleich neben mir. Und Katerchen ist also eine unglaubliche, nicht nur schöne, sondern eine unglaublich kluge und vor allem, das beißt sich ja manchmal, sie vereinigt das, weise Frau und eigentlich der moralische Spiegel auch von ihm.
Spiegel, und sie ist ihm über.
Ja, also er betrachtet sie auch als absolut gleichwertig und dass er sie Katerchen nennt, eigentlich völlig sinnlos, dieser Begriff für eine Frau, verdeutlicht eigentlich auch ja, diese Gleichberechtigung. Und Marnitz ist im Übrigen auch ein Mensch, dem Geschlechter völlig egal sind. Also für den gibt es Profis und Amateure. Und ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, auch in seinem Arbeitsumfeld, ist ihm völlig egal. Aber Katerchen ist die Figur, die Marnitz seziert, die Gedanken denkt, von denen Marnitz noch nicht mal weiß, dass er sie denken wird. Aber Katerchen weiß schon, dass er sie denken wird. Und sie hat dann auch schon die Antwort parat.
Ich möchte nur noch auf eine Figur gucken, und zwar auf den mutmaßlich unschuldigen Mörder, Ronny Stangl. Seit 1982 in Haft. Vorher war er bei der Straßenreinigung in Berlin. Und du beschreibst ihm, du gibst ihm ein Attribut, einen Begriff. Er ist hoffnungsresistent. Der sitzt da so lange schon im Knast. Hat er Züge von typischen Langzeithäftlingen?
Das ist wirklich ein unglaubliches Phänomen. Man nennt das Hospitalisierung von der Abwesenheit jeglicher Selbstverantwortung in einem solchen Umfeld. Und er sitzt seit einem Vierteljahrhundert im Gefängnis. Er ist intellektuell sehr stark eingeschränkt, nicht schwachsinnig, aber doch am unteren Limit. Und er ist mit diesem Gefängnis, so kann man sagen, verwachsen. Er erkennt nichts mehr anderes. Und das ist auch gerade das, was es für Marlon so schwierig macht, an ihn heranzukommen. Für ihn ist Freiheit nur noch etwas völlig Abstraktes. Nichts mehr, was für ihn eine konkrete Vorstellung beinhaltet.
Ja, eine Bedrohung auch.
Ja, sogar eine Bedrohung, richtig.
Irgendwie bekommt jedenfalls der Rechtsanwalt dieses Mandat, steht dem mutmaßlich unschuldigen Häftling gegenüber und der will nicht. Der will nicht, dass ihm geholfen wird.
Nee, das macht ihm wirklich Angst. Als Marnitz zu ihm kommt das erste Mal und dann sagt, Mensch, wir müssen doch was tun, damit sie rauskommen. Und da kriegt er einen totalen, also das auch in der, wie gesagt, das ist ja alles real passiert, das ist ja nichts ausgedacht. Da kriegte dieser reale Ronny Stange einen totalen Panikanfall in diesem Besprechungsraum in der JVA. Der sprang auf, hämmerte an die Tür, rief nach dem Stationsleiter und sagte, um Gottes Willen, warum schmeißen Sie mich denn hier raus? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Ja? Und das ist erschütternd, wenn man das so ansieht.
Das ist nochmal ein Anlass für dich, nicht nur eine Actiongeschichte zu erzählen, sondern auch wieder rechtsphilosophisch nachzudenken über Gerechtigkeit. Angenommen, er ist wirklich unschuldig, dann würde ihm Gerechtigkeit widerfahren, wenn Herr Marnitz sich darum kümmert und er aus dem Knast rauskommt. Jetzt würde aber das Objekt dieser Gerechtigkeit als Subjekt das als ungerecht empfinden. Das ist auch eine Diskussion, die du führst in diesem Buch. Was ist dir daran wichtig?
Jeder von uns wird sicherlich sagen, klar, wir wollen Gerechtigkeit. Aber man muss sich immer fragen, was heißt das eigentlich? Aus welcher Warte betrachtet man denn das eigentlich? Ja? Also ich mache es mal sehr plakativ. Ein Angeklagter wird für eine Tat, die er tatsächlich begangen hat, freigesprochen. Weil beispielsweise die Beweismittel nicht ausreichen oder weil bestimmte Beweismittel, weil sie ungesetzlich erlangt worden sind, nicht verwertbar sind, dann ist das aus Sicht des Rechts ein gerechtes Urteil. Aus Sicht der Angehörigen des Tatopfers ist das alles andere als ungerecht. Und so auch hier, für Marnitz in seiner Welt, ja, ist es so, unschuldig gleich Freiheit. Das ist die Gleichung für ihn, ja, die keine andere Lösung beinhaltet. Aber er erkennt noch nicht selbst, sondern Katerchen stößt ihn mit der Nase darauf und sagt, ja, mein lieber Marnitz, aber wenn du hier Gerechtigkeit schaffst, stößt du deinen Mandanten in eine für ihn zutiefst empfundene Ungerechtigkeit. Und das ist dieser Konflikt, der Marnitz und mich damals fast völlig in den Wahnsinn trieb.
Und dafür brauchst du auch diese Katerchenfigur, um eben solche Störgedanken, solche ketzerischen Gedanken in die Welt des Marnitz zu bringen, dass der sich mal gedanklich ein bisschen bewegen kann und du das mit ihm diskutierst.
Ja, das war ja auch in der Realität so, ja. Also Katerchen, also das reale Katerchen, hat mir dann schon des Öfteren gesagt, ich neige bisweilen dazu, komm, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Ja? Und komm mal wieder ein Stück runter.
Erdende Funktion. Es ist auch sehr viel deutsche Geschichte in diesem Buch, weil es ja 1982 gewesen sein soll mit diesem tatsächlichen Mord. Du schaust dir ganz genau an die Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei damals. Diese Polizisten haben auch große Zweifel, ob denn der Ronny wirklich der Täter ist. Ist da sauber gearbeitet worden?
Es war für mich als Verteidiger immer ein absoluter Genuss, Kriminalakten aus der DDR zu lesen. Weil das war mit einer solchen Akribie gezeichnet, maßstabsgerecht dargelegt, fotografiert. Das waren wirklich absolute Profis. Und etwas, was es damals in der DDR, was gang und gäbe war und was erst jetzt wieder eingeführt wird, allerdings nur in Kapital, also in Tötungsdelikten, jede Vernehmung wurde auf Tonband mitgeschnitten. Und in dem Falle habe ich mir, was weiß ich, wie viele Stunden Tonbandvernehmungen angeschaut und habe festgestellt damals aus diesen DDR-Ermittlungsakten, diese Ermittlungen waren absolut regelgerecht geführt. Da gab es keine Tendenzen, keine Politik, keine irgendwie was passend gemacht wurde. Und gerade aus diesen DDR-Ermittlungsakten schrien die Zweifel, die die Ermittler hatten, die schrien einen wirklich an und die schrien die auch raus in ihren Aktenvermerken.
Und dann lernen wir einen wohlwollenden Richter kennen. Einen fairen Richter kennen, der auch mit diesen Zweifeln umgeht. Und du sagst in deinem Text, dass Manitz in diesem Urteil keine Anhaltspunkte für übertriebene oder politisch begründete Härte findet. War das typisch oder untypisch für die DDR-Strafjustiz?
Also solange es keine politischen Belange tangierte, spielte hier wirklich nur wirklich ganz saubere kriminalistische Tätigkeit eine Rolle. Was an diesem Fall so beeindruckend war und was mich auch, als ich die Akten las, sagte, was soll ich hier tun? Der Ronny Stangl hatte, und zwar auch nicht erzwungen, nicht erpresst, sondern ne, der hatte ein Geständnis abgelegt. Und in diesem Geständnis absolutes Täterwissen offenbart. Und diese damaligen Kriminalisten, die sich gesagt haben, der kann das nicht gewesen sein, vom Typus her, die haben ihre gesamten Ermittlungen auseinandergenommen und sich gefragt, kann der Täterwissen woanders hergehabt haben? Kann der das irgendwie so? Und nee, hat er nicht. Und das war dann auch die Grundlage für das Urteil und der damals, das ist ziemlich gut protokolliert worden in dem Gerichtsprotokoll, der damalige Leiter der Ermittlungen hat gesagt, Herr Richter oder Herr Genosse Vorsitzender, wenn Sie mich fragen, ob der das war, sage ich Ihnen nein, das war der nicht. Wenn Sie mich als Kriminalist fragen, mit den Ermittlungsergebnissen muss ich Ihnen sagen, es bleibt keine andere Schlussfolgerung.
Jetzt bewegen wir uns langsam in die gefährliche Sphäre des Spoilerns, dass wir Ihnen hier die ganze Geschichte verraten. Glücklicherweise haben wir nur noch 2 Minuten. Wie geht's denn weiter? Mich interessieren weitere Projekte. Ich habe gehört, du hast was bei Netflix.
Ja, ich bin gerade dabei. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, wie eine Jungfrau vom Kind, Drehbücher zu schreiben für eine 6-teilige Netflix-Serie, die sich maßgeblich mit DDR-Biografien beschäftigen wird und diesen Übergang, ja, DDR-Biografie dann auch in den Westen darzustellen. Und ich habe noch ein zweites Projekt, auch ein Fall von mir aus meiner Praxis, weil ich habe denjenigen, den ehemaligen Treuhandmitarbeiter, dann später bei einer meiner ersten großen Fälle verteidigt. Wirklich eine Kriminalkomödie, ein unglaubliches Stück Wendegeschichte um die Rettung eines volkseigenen Betriebes auf völlig abenteuerliche, höchst kriminelle Art und Weise, aber eben zugunsten eines großen Ziels. Und das wird ein unglaubliches Buch und man wird sich sicherlich den Kopf schütteln, aber auch vor Lachen, glaube ich, oder hoffe ich, den Bauch halten.
Falco Bartl demnächst mit einer Krimikomödie und mit einer Serie bei Netflix. Wir sprachen bei MDR Kultur auf der Leipziger Buchmesse über den True-Crime-Roman Manitz Seifenblasen. Was es mit den Seifenblasen auf sich hat, haben wir Ihnen ebenfalls nicht verraten. Erschienen dieses Buch bei Conquisitio Veritatis. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und das ist jetzt schon Ihr Applaus bei Falco Bartl. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Kommen, für Ihr Interesse.
Vielen Dank.
Und Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Bastian Wirz hier von MDR Kultur. Dankeschön.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.